Verkunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Heute mit Olli Krah am Mikrofon. Ich habe mir die letzten 33 Folgen alle nochmal angehört und da ist mir doch ein Mangel aufgefallen, wenn man so sagen möchte, ein entscheidender Fehler, weil tatsächlich etwas Entscheidendes fehlt. Wir haben über die darstellenden Künste, die bildenden Künste, über Musik, Poetry Slam und Romane gesprochen. Über Filme und vieles anderes mehr. Aber eine Kunstgattung ist uns bis jetzt völlig durch die Latten gerutscht. Und jetzt kommt das böse, böse Wort, um es mit dem kommunistischen Känguru von Marc-Uwe Kling zu sagen. Kleinkunst. Tatsächlich hatten wir in all den Folgen noch keinen Kleinkünstler. Und vielleicht kommen wir auch in dieser Folge mal auf so, was ist überhaupt Kleinkunst? Und wie kann man, und ich möchte es charmant ausdrücken, über Jahrzehnte, zumindest über die letzten 3 Jahrzehnte, von Kleinkunst, mit Kleinkunst und Musik sein Leben fristen. Denn ich bin heute zu Gast in Rixdorf in der Altmeierei bei einem Puppenspieler, Conferencier, Stelzenläufer, Musiker, Butler und noch viele, viele andere Walking Acts. Ich freue mich, hier sein zu dürfen bei Christoph Peters.
Moin, Olli. Freue mich auch, dass du da bist.
Ja, man kann sagen, mehr als 3 Jahrzehnte.
Ja.
Spielst du in Schleswig-Holstein auf den unterschiedlichsten Plätzen, Bühnen?
Offiziell sind es 36 Jahre, die ich das auch hauptberuflich mache.
Ja.
Also mit Künstler, Sozialkasse und allem drum und dran.
Ja.
Stelzenlaufen mache ich schon länger nicht mehr, das hast du eben erwähnt. Das ist die beginnende Altersweisheit. Irgendwann so ein paar Sachen macht man nicht mehr, ne?
Ja, als Sherlock Holmes, du hast die Kunstfigur des Sherlock Holmes, da hast du 3 Beine.
Ja, mit der kann ich noch gut rumlaufen, da... Wenn ich da mal stolper, falle ich nicht so tief. Das ist so ein Hingucker auf Stadtfesten oder auf ähnlichen Sachen. Laufe ich mit rum und die Leute merken erst auf den zweiten Blick, dass Sherlock Holmes 3 Beine hat, die er auch betätigt.
Mhm.
Und dann geht das Rätseln los. Wie macht er das?
Man nennt das ja Walking Act sozusagen. Ja,
ich sage immer noch Walk Act, aber das ist ja die alte Schule wahrscheinlich. Mittlerweile sagen immer die jungen Leute, so wie du, sagen dann eher Walking Act.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was grammatisch richtig ist. Ich nenne es auch immer kurzfristige Belustigung. Sowas ist es ja eigentlich, ne? Dass man mit den Leuten kurz Kontakt aufnimmt, bisschen dummes Zeug macht und dann wieder ins Festgeschehen taucht.
Ja.
Das wäre für mich so ein Walking Act.
Häufiger sieht man dich noch als Butler. Das ist, glaube ich, so die Paraderolle, die du gerade hast, oder?
Ja, das ist sein? Mittlerweile, also seit fast 10 Jahren ist das meine Haupteinnahme, weil ich als seriöser Butler auf vielen privaten Festen sein kann. Hochzeiten, goldene Hochzeiten, Geburtstage jeglicher Art und da kann ich so meinen inneren Butler finden und austoben.
Wie kommst du auf Figuren? Sagen wir mal, wie kommst du darauf, Sherlock Holmes als Figur zu nehmen, 3 Beine oder den Butler Ernst Alfred zu kreieren?
Ja, sind also das 2 Geschichten. Die Sherlock Holmes Geschichte kam eigentlich nur, ich brauchte ein Kostüm, das meiste verbirgt, aber das 3 Beine unten rausgucken. Ich hätte ja nun auch als Barbie-Puppe rumlaufen können oder irgendwas, aber das ist nicht so meine Welt.
Kannst du mir gut vorstellen.
Und dann habe ich gemerkt, so, wenn man so einen alten Sherlock-Holmes-Film guckt, da hat er immer diesen Umhang und der geht da so bis zum Knie.
Hm.
Und das war, ja, und dachte ich, dann muss ich immer ein Sherlock-Holmes-Outfit schustern. Und
also zuerst war die Idee der 3 Beine und dann...
Ja, das ist ja auch...
Wie verstecke ich das sozusagen?
Genau.
Was kann ich für ein Kostüm haben für diese...
Genau, man muss ja irgendwas haben und das ist ja auch ein Klassiker, habe ich mir nicht ausgedacht. Das gab es schon wahrscheinlich vor 100 Jahren auf irgendwelchen Varieté-Bühnen, dass da einer 3 Beine getanzt hat.
Ja, von dem Autoren und selber Kleinkünstler Marc-Uwe Kling, dieses kommunistische Känguru, das sagt immer Kleinkunst, sein anti-alter Ego, Kleinkunst, das böse Wort.
Aha.
Wie ist es bei dir, wenn du das Wort Kleinkunst hörst? Hast du da überhaupt eine Assoziation zu? Oder?
Ja, ich kenne das von früher. Ich meine, das war mal ein Kontakt, den ich mit dem Plöner Kulturchef vor 35 Jahren hatte. Da habe ich mich damals beworben mal. Und der hat eigentlich nur mal klassische Sachen gemacht. Und er sagte, ja, was Sie da machen, ist ja wahrscheinlich eher so Kleinkunst.
Ja.
Und daraufhin habe ich damals erstmal nachgeguckt, was Kleinkunst überhaupt sein könnte. Und man sagte immer, wer definiert ist König? Und dann war Kleinkunst, ich glaube, so ein bisschen Jonglieren im Varieté, bisschen Pantomime war Kleinkunst, sowas in der Richtung. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, was man macht, ohne großes Theater, ohne großes Publikum. und ohne große finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates. Ja, das war für mich Kleinkunst.
Ja. Bevor ich heute losfuhr, habe ich noch mal in das Lexikon meines Onkels gegriffen, das von 1957 ist, und habe geguckt, ob da eine Definition...
Das ist mein Jahrgang fast.
Cool. Ja, und erzähl. Ob was? Da eine Definition von Kleinkunst drin steht. Und witzigerweise als erstes waren damit Porzellan, Möbel und so weiter, was wir heute als Kunsthandwerk verstehen würden.
Ach, klar. Ja, natürlich.
Das war die erste Definition. Und die zweite war... Kleinkunst der heiteren Muse zugeneigt, siehe Kleinkunstbühne, siehe Kabarett.
Dem würde ich nicht widersprechen. Nee, das ist schön, schön, ja.
Ne?
Kabarett auch.
Ja.
Und Varieté wird gar nicht genannt. Es war ja auch in den 50er Jahren noch so.
Naja gut, ja. Die Grenzen zwischen Kleinkunstbühne, Kabarett und Varieté sind ja verschwindend sozusagen.
Und ich denke dann auch immer an diesen amerikanischen Begriff Woodville, sagt ihr das doch?
Ja, ja.
Da habe ich mal ein schönes Buch drüber gelesen.
Wobei ich dachte, es wird Woodwill ausgesprochen, aber egal.
Was habe ich gesagt? Woodwill? Entschuldigung, ja, guck mal. Nein, ich habe das gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Du bist gemein, ich bin völlig fertig. Ich suche mir auch gleich was, wo ich dich verbessere. Nein, auf jeden Fall diese Art von Kabarett oder Varieté, die war ja nun hammerhart, weil da war... Im Saal wurde gesoffen und gehurt, so habe ich es gelesen, und gegessen, gefressen, was weiß ich. Und auf der Bühne lief irgendwas ab. Es war den meisten Gästen eigentlich egal, was da lief. Hauptsache war laut und ein bisschen Bewegung. Aber da haben eben so große Meister wie die Marx Brothers oder so, die haben da ihre Lehre sozusagen gemacht.
Alle.
Das habe ich mal gelesen. Die haben da, oder auch Charlie Chaplin und
Stan Laurel,
genau, die haben alle
aus dieser Art von Theater, ja.
Wo man wirklich in kürzester Zeit hammerhart irgendwie präsent sein musste und die... Ja, man hat es von der Pike auf gelernt, ne? Und das ist, insofern ist Kleinkunst eigentlich auch was Schönes oder was, vielleicht manchmal auch was Großes.
Mhm. Sagen wir mal, als die Kunst, die sich üblicherweise auf der Bühne inszeniert, da bietet, muss die Kleinkunst, ob als Walk-Act oder bei einer Veranstaltung im kleinen Kreis, ja eben den Fokus hinbekommen, ne? Vielleicht ohne das immer den großen Lichtaufbau, die Bühne als Rahmen und die Leute sitzen so und so bürgerlich zufrieden erstmal auf ihren Sitzen und denken, das wird schon was, muss man mehr um den Fokus kämpfen, oder?
Ja, das ist schön formuliert. Ja, man kommt rein, da ist nichts vorbereitet. Meistens ist es, dass die Hälfte des Publikums mit dem Rücken zu dem Punkt ausgerichtet sitzt, wo man vielleicht als einziges agieren kann, dann muss man mit fertig werden. Das funktioniert ja aber auch meistens. Mhm. Und bei der Kleinkunst ist, also bei der Kleinkunst, die ich so mache, das ist auch mal so ein bisschen wie Dienstleistung. Und zwar ist da zum Beispiel eine Gesellschaft, die feiert und der Geladene sucht sich was aus zur Belustigung der Gäste, kauft es ein.
Ja.
Die Gäste wissen gar nicht, was sie erwartet. Der Künstler kommt, der Kleinkünstler, und die Herzen der Gäste muss er irgendwie, oder was heißt die Herzen? Er muss sie irgendwie erreichen und sie belustigen oder auch, na.
Der heiteren Muse zuführen.
Zum Beispiel, dürfte sie jetzt bitte mal der heiteren Muse zuführen. Ja, und das ist das, was einen da immer ein bisschen herausfordert. Und da beneide ich natürlich immer die großen, berühmten Kollegen.
Ja.
Wenn in der Halle, wenn da 4000 Leute sitzen und warten, dass Otto endlich reinkommt, und dann kommt er rein und dann sind die alle schon am Gackern und dann muss noch gar nichts machen. Da bin ich nicht neidisch, aber ich beneide ihn trotzdem.
Ich habe mal mit einem Comedian gesprochen, der auch vor großen Hallen gespielt hat, 8000 Leute.
Mann.
Als Duo und hinter alleine aufgetreten ist und dann 100 bespaßen musste und merkte, es geht gar nicht. Also die Gags, die vor 8000 oder vor 5000 noch gezogen haben, weil sich sozusagen eine Lacherwelle entwickelt aus einem Impuls heraus. Die Gags kriegt er mit 80 Leuten, funktionieren die nicht mehr.
Ja.
Die zünden nicht mehr sozusagen.
Hm.
Also mitunter ist es dann ja auch eine größere Anstrengung, im Kleinen zu arbeiten.
Auf jeden Fall, ne?
Ja.
Da fällt mir auch mal ein, da habe ich mal, das war mal eine kleine Doku mit Udo Jürgens, über Udo Jürgens. Und da hat er auch Auftritte beschrieben, die er gehabt hat. Er war schon berühmt und wurde von einer Firma für ein Firmen-Event auf die Bühne gesetzt mit seinem Plexiglas-Flügel. Und die Gesellschaft, die waren festlich gekleidet, das sollte ein Bankett sein. Der Abstand zum ersten Tisch war ungefähr 30 Meter, weil die riesen Tanzfläche dazwischen war. Und die Leute hatten überhaupt keinen Bock auf die Mucke von Udo Jürgens. Und das wurde auch mit der Kamera begleitet. Und das fand ich irre, dass jemand, der so berühmt ist, so ein Geschäft ist, auch so eine beschissene Momente erleben durfte, weil das sah man ihm auch an. Und da wird die Gage eben zum Schmerzensgeld.
Ja.
Und das muss man sich dann manchmal so auch sagen.
Das ist aus der Abteilung Flops sozusagen.
Ja, Flops. Ja.
Apropos Tisch weit weg, bei uns ist der Tisch nah dran. Wir sitzen hier in einer großen Altbau-Wohnküche. Der Ofen glimmt vor sich hin, also es ist gemütlich warm. Und wir haben es so ein bisschen adventlich gemacht hier mit Lebkuchen und Kaffee. Hattest du Flops? Oder was waren so deine schönsten Flops, an die du dich am liebsten erinnerst?
Richtige Flops habe ich zum Glück. Nee, sagen wir mal, wir haben mal eine Situation gehabt mit meiner Band Spielmannswucht. Da haben wir historische Musik gemacht mit alten Instrumenten. Das war so vor 30 Jahren am Boom, dass man in Gewölbekellern Gesellschaften bei mittelalterlichen Tafeleien, dass man diese Unterhaltung bot, die so ein bisschen ja, altertümlich dann auch war.
Ja.
Und da sollten wir auf irgendeiner Burg im Sauerland, warteten wir auf die Gäste, die kamen auch an, das waren Außendienstler, weiß ich noch, die waren so 30 Mann, nur Männer. Und der Busfahrer hatte denen während der Fahrt zur Burg Schnäpse verkauft. Und die hatten vor, sie wollen eine Tagung gehabt und waren alle nüchtern Magens gewesen, hatten alle 3-4 Schnäpse und waren überhaupt nicht mehr ansprechbar mit irgendwas. Und das war eigentlich die härteste Nummer, die wir je erlebt haben. Ne? Weil man muss ja trotzdem was machen, aber das ist super. Bei denen fällt ja nicht
egal. Das war egal.
Ja, nee. Naja, sowas. Sowas kann man schon. Also die Rahmenbedingungen, wenn die manchmal wirklich nicht stimmen. Achso, das andere war auch eine Gesellschaft in Hannover, in irgendeinem historischen Rathaus. Eine riesengroße Glaswand, historische Fenster. Da drin war das die Tafelei. Und wir sollten auf unseren Instrumenten unverstärkte Musik machen. Drehleier, Dudelsack, so ein bisschen Krummhorn. Aber draußen war das Stadtfest. Hannover hatte ein großes Stadtfest. Und genau gegenüber von uns, 30 Meter entfernt, stand eine Bühne mit der Rockband, die Soundcheck machte. Genau, das war auch so ein Flop. Aber das sind die Rahmenbedingungen denn.
Ja.
Ne? Und wo ich immer froh bin, dass ich nicht bewaffnet war, sonst wäre ich Amok gelaufen, glaube ich, da. Mhm. So, aber sonst habe ich immer Glück gehabt mit ja, den Auftritten, das war immer okay.
Ich habe mal Frieda Nörgel gesehen, hier im Zirkus in Kiel, als Clown, der gesungen hat. Und da war auch ein Besoffener im Publikum. Und dann ist er irgendwann aus seiner Rolle gegangen und hat dann gesagt, sorry, ich wollte diese Nummer ja darbieten, sozusagen als yeah. Singender, trauriger Piro. Und unter diesen Umständen, weil er gegen diese besoffenen Besucher nicht ankam, hat er die Nummer abgebrochen. Das finde ich auch dann respektabel, wenn man sagt, okay, wenn es nicht geht, muss ich hier abbrechen.
Ja, wenn man einen guten Namen hat und dann kann man das auch machen, klar.
Ja. Volle Spielmannswucht, Weidezaunband, das heißt, beide Bands existieren noch?
Ja, ja, existieren ja. So rudimentär. Also wir sind jetzt praktisch, also die Spielmannswucht, wir sind jetzt eine Rentnerband, wir sind alle drei jetzt schon Rentner geworden. Und das ist aber auch weniger geworden, weil, ja, es ist so schön, der Zeitgeist sich geändert hat.
Ja.
Also die Entscheidungsträger, die uns früher so auf Stadtfeste und so holten, sind jetzt alle um die 30 und wissen manchmal gar nicht, was wir so da gemacht haben. Wie eben als Bänkelsänger und historisierende Straßenmusikanten sind wir durchs Festgetümmel gezogen. Das ist weniger geworden, ja.
Wie ist es überhaupt jenseits von Corona mit der Auftragslage?
Ja, das meine ich eben, dass der Zeitgeist sich ändert. Ja. Irgendwie, dass die Leute was sagen, dass sie was anderes haben wollen für Vergnügung. Und oft, was mir aufgefallen ist, dass Städte, die früher viel gemacht haben, zum Beispiel, wenn so ein Stadtfest war, als Beispiel Lübeck, das vor 25 Jahren wurde das Stadtfest noch von dem Amt für Abfallbeseitigung gemacht. Fand ich immer sehr witzig, wenn man Verträge hinschickte. Und die haben das sehr liebevoll gemacht. Aber irgendwann wurde das dann, wie heißt das so schön, outgesourced und irgendeine Agentur kriegte wahrscheinlich einen Batzen Geld und sollte ein Stadtfest machen. Und die machen das ganz anders. Die wollen erstmal nicht viel ausgeben, damit was überbleibt. Muss ich verstehen, kann ich verstehen.
Ja.
Aber die hatten auch gar keinen Sinn für solche Dinge, wie wir sie gemacht haben. Die wollen eine schöne Bühne haben an jedem Ende und Remi Demi. Ne? So hat sich das schon geändert. Doch, das ist. Kieler Woche ist ein gutes Beispiel. Also, was haben wir früher schöne Sachen gemacht? Früher heißt es jetzt vor 30, 35 Jahren an der Kiellinie. Da konnte man tolle Sachen machen. Traf sich ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte.
Da gab es einen ziemlichen Umbruch über die Jahre hinweg. Irgendwann hat man gemerkt, als die Kleinkünstler nicht mehr kamen, oh, hier fehlt was. Und dann hat man wieder angefangen zuzubuchen.
Und da, zum Beispiel Kiellinie, da fing es einfach damit an, dass große Firmen, Zigarettenfirmen, was soll ich, die kriegten dann irgendwo Platz und bauten da einen Riesenturm mit Disco-Mucke auf. Und dann konnte man schon über 1,5 Kilometer gar keine Musik mehr so machen, weil
in
diesem Sound drin steckte. Und das fand ich schade, so jetzt gerade speziell Kieler Woche und Kiellinie-mäßig. Ne? Da haben wir früher ganz viel gemacht, bis morgens um 4 teilweise haben wir da schöne Programme gemacht.
Wie ist es denn jetzt überhaupt? Also vermarktest du dich seit jedem komplett selbst oder bist du bei Agenturen gemeldet? Oder wenn du jetzt deine Paraderolle den Butler hast?
Mit dem Butler ist es so ganz klassisch. Ich versuche, meinen guten Eindruck zu hinterlassen und dann sind automatisch 4, 5 Visitenkarten auch weg.
Ja.
Und das gelingt, also mit einem guten Eindruck gelingt mir eigentlich zu 99%. 99,99999%. Da ist man ja ein alter Hase und mit allen Wassern gewaschen, ne, und es geht.
Und dann über.
Da muss ich mich auch gar nicht vermarkten. Wie ja. gesagt. Das ist am besten, wenn die Leute einen gesehen haben oder empfohlen wird. Und ich habe zum Beispiel, ich bin in irgendeiner Agentur mal gelandet und die, von denen kriege ich immer so einmal im Monat eine Anfrage, ob ich dann und dann Zeit hätte. Und dann frage ich immer, ja, wo dann? Und dann sind das so Angebote, so 200 Kilometer hinter Leipzig könnte ich denn für 250 Euro spielen. Und dann
ohne Spendgeld.
Ja, ja. Und dann weiß man schon erst mal 3 Tage unterwegs, um da hinzukommen. Nein, sowas, das bringt es
gar nicht. Und also hauptsächlich trittst du schon hier in Schleswig-Holstein auf?
Ja, das ist richtig regionale Liga, was ich mache. Ne? Das ist hauptsächlich die Kreis Plön, Schleswig-Holstein, ganz ab und zu mal so Niedersachsen auch mal. Mhm.
Kennst du eigentlich noch viele in diesem Genre, wenn man das so nennen möchte, die davon auch jetzt die ganze Zeit noch leben? Oder
also viele, die meisten leben zum Glück sowieso noch, aber die jetzt das hauptberuflich noch machen, da kenne ich, das sind nur wenige, die ich da wozu noch mal treffe. Da ist nicht mehr so viel. Nee, das eine Handvoll vielleicht, die ich da noch mal
treffe.
So, ne? Aber es gibt vielleicht auch viel Nachwuchs, den ich doch gar nicht kenne.
Und was geht? Was ist zurzeit möglich?
Ja, gute Frage. Was ist zurzeit möglich? Jetzt, es war eine Zeit lang, ja, draußen einfach, Auftritte draußen.
Ja.
Genau, das war.
Was
das
machst
war
du da? Möglich.
Ja, so als wenn die Gesellschaft draußen feiert, ist natürlich am schönsten.
Ja.
Ne, noch Zeit bei gutem Wetter draußen hatte ich. Aber es waren auch nur eine Handvoll in diesem Sommer. Dann war mal ein Weinfest in Eutin, da bin ich als Butler rumgelaufen, auch draußen, war wunderbar natürlich. Geht, ne.
Und Weihnachtsmärkte? Du hast noch
ja, also ein Weihnachtsmärkte,
Tannenkostüm?
Ja, ich bin der einzige Walk-Act der Welt, der als Weihnachtsbaum rumläuft. Ja, Alleinstellungsmerkmal ist riesig. Und du lachst ja, die Leute lachen aber auch, wenn sie mich sehen, weil das habe ich eigentlich nur mal aus. Das war Blödsinn, dass ich das Kostüm mir gebaut habe, als Weihnachtsbaum rumzulaufen. Aber das ist im Augenblick, da muss ich gar nichts machen. Ich stehe da nur und dann gackern die Leute. Aber ich suche dann auch den Dialog als Weihnachtsbaum mit den Menschen und mit den Kindern. Und wenn ich so nette Gespräche dann kurz habe, wo auch viel gegackert wird und gelacht wird, dann dürfen die sich immer was wünschen. Ich habe so ein paar kleine Instrumente dann dabei, ein Glockenspiel oder eine Konzertina und dann spiele ich die eine kleine Weihnachtsmelodie vor und dann gehe ich weiter. Und da habe ich jetzt eine Menge, darf ich Werbung machen für Pohnsdorfer Weihnachtsmarkt?
Warum nicht?
Bei Bad Segeberg, eine wunderschöne Gutsanlage und ja, da habe ich jetzt insgesamt über ein Dutzend Termine gehabt. Und das ist natürlich gut in der jetzigen Zeit, weil das auch alles draußen stattfindet, was ich da mache.
Ja. Konzertina, Ukulele, Dudelsack, das heißt, du beherrschst ja auch Akkordeon, mehrere Instrumente,
Bandoneon. Ja, also, unter uns gesagt, ich beherrsche sie nicht, aber ich
kann. Aber auch, du besitzt, andersrum, du besitzt ja auch mehrere Instrumente, wollte ich sagen.
Ich kann auf jedem Instrument was spielen, was für den Laien so wirkt, als wenn ich es beherrschen würde.
Ja.
Muss man ja nicht publizieren jetzt, nein.
Teilweise baust du die Instrumente auch selbst. Deine Ausbildung war Orgelbauer. Kommt das daher?
Die Faszination?
Konntest du die Faszination, sagen wir mal so, in beiden Berufen jetzt ausleben? Als Orgelbauer in der Ausbildung und jetzt bei dem, was du machst? Weil viel hat ja bei dir schon mit Musik zu tun, auch in den Walk-Acts.
Das greift schon ineinander. Also ich bin Orgelbauer damals geworden, weil ich Lust hatte auf ein Handwerk mit Musik. Und da bin ich irgendwie beim Orgelbau gelandet. Das war in Kiel, also ich suchte in Kiel was. Und da habe ich, das ist jetzt, muss man auch wieder rechnen, 40 Jahre her. Also es ist schon lange. Und ich habe das ja auch ein paar Jahre gemacht. Aber ich kann dadurch mit Holz gut umgehen. Ja. Oder mit, sagen wir, mit Materialien und Werkzeugen kann ich mir schön was zusammenbasteln. Und die Instrumente, die ich baue oder bastel, das sind meistens juxige Dinger. Das sind ja keine ernsthaften, seriöse Instrumente, sondern sind ein bisschen schräge Sachen. Zum Beispiel, das kann ich mir nochmal vorführen, ein Trompetenbaum aus Jericho, so nenne ich den. Das sind, sind gestimmte Hupen. Eigentlich sind es Martinshörner, weil das ist die Firma Martin, die gebaut hat. Und es war früher so auch mal eine klassische Varieté-Geschichte, dass irgendwelche Clowns auf diesen Hupen Lieder gespielt haben. Sowas bastel ich mir manchmal zusammen. Oder ich habe ein ganz schreckliches Instrument gebaut aus Blasebälgen für Luftmatratzen und Blockflöten. Und das habe ich zusammengebaut und da kann man jetzt über die Blasebälge kann man die Blockflöten bedienen und das klingt, als wenn ein Kind, was talentfrei ist, Blockflöte spielen muss. Und das ist
Könnten wir das? Es passt ja sehr in die Adventszeit.
Ja, das habe ich jetzt, das liegt alles zusammen in einer Tüte. Da müssten wir dann, müsste ich 3 Minuten das mal auspacken. Und okay. Das können wir schon machen, klar.
Ja, sonst hören wir uns den Trompetenbaum aus Jericho an. Das hat ja auch biblische Anklänge.
Zum Beispiel.
Machen wir jetzt mal. Gut, wir kommen zu einer Weltpremiere in unserem Podcast. Und zwar Christoph Peters spielt ein Adventslied auf dem Trompetenbaum von Jericho in seiner eigenen Wohnküche. Mir fehlen ein bisschen jetzt noch die Blasebalg-Blockflöten dazu, aber das machen wir nächstes Jahr. Wunderbar, vom Himmel hoch, da komme ich her. Wir wiederholen diesen Podcast genau in einem Jahr und dann bin ich gespannt auf die Blockflöten angetrieben von Luftmatratzenpumpen. Man muss ja auch einen Spannungsbogen halten, so ein bisschen in dieser
ja.
kulturarmen Corona-Zeit, denke ich.
Nee, das ist schon ein Klangerlebnis dann.
Ja.
Also wer Blockflöte mag, wird es genießen.
Hast du einen Lieblingsgegenstand? Das ist eine Kategorie in unserem Podcast.
Wenn ich das ehrlich sage, mein Handy.
Ja.
Aber das ist nicht so richtig.
Ja.
Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie handysüchtig bin, sondern ich habe Kontakt mit Familie, Freunden, Kollegen.
Mhm.
Und ich knips viel damit. Seitdem ich das Ding habe, knips ich den ganzen Tag. Ja. Und das habe ich früher nie gemacht. Deswegen.
Du lebst hier doch auch schon abgeschieden eigentlich, ne?
Also ja, halbe Stunde Fahrt so. Nach Kiel,
ja.
10 Minuten Fahrt nach Plön. Plön ist das Zentrum
ja.
für mich. Ja. Aber das war mal schön. Das ist ja auch die 35 Jahre, die ich als Kleinkünstler unterwegs bin, wohne ich auch hier. Und wenn man so ein Wochenende im Stadtfestgetümmel oder auf dem Weihnachtsmarkt hinter sich hat,
ja.
das ist schön, wenn man hier sitzt und seine Ruhe hat.
Also braucht man auch Pause sozusagen?
Auf jeden Fall. Und ja. Und ich muss eben auch mal Sachen proben, die nicht unbedingt hörenswert sind im ersten Moment und ja. laut. Und das ist schon gut, wenn man so wohnt. Und ich habe einen extra Raum für meine Requisiten und meine Musik in der Garage. Da kann ich wirklich zu jeder Tag- und Nachtzeit auch Dinge ausprobieren,
ja.
wenn man mal danach ist. Der kleine Luxus, den ich hier so schon genießen
kann. Hast du noch so einen Entwicklungseifer? Ist das so, dass dir noch viele Ideen kommen und sagen, oh, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren oder basteln? Oder
ja,
nutzt sich das auch mit den Jahren?
Nee, das ja. Zum Beispiel mit diesem Blockflöten-Ding, das habe ich ja erst vor ein paar Wochen gebaut. Ne?
Mhm.
Das ist ja, ne? Sag mal, man hat immer viele, ich habe viele Ideen, aber dass man jetzt wirklich die mal umsetzt, kennst du vielleicht auch, da muss schon, müssen mehrere Faktoren zusammenpassen. Man muss gerade Zeit haben, Lust haben oder vielleicht Langeweile oder schön Wein getrunken haben. Ich weiß nicht, manchmal ist es so. Ne? Aber das Gute ist, ich muss es nicht. Man muss ja nichts sich ausdenken. Jedenfalls ich nicht.
Gibt es einen Ort, an dem du noch nicht gespielt hast in Schleswig-Holstein? Hast du so eine Karte mit Fähnchen?
Ich hatte vor 30 Jahren hatte ich eine Weltkarte.
Ja.
Aber jetzt habe ich nachher ein bisschen bundesweit habe ich das dann ausgeschnitten, das reichte schon.
Ja.
Naja, wir hatten mit der Spielmannswucht damals wirklich in Österreich Auftritt, in der Schweiz. Niederlande waren wir, Dänemark waren wir. Und ich hatte mit meiner Vorgängertruppe, war ich sogar 3-mal in Amerika. Wir haben also auch schon in Amerika Musik gemacht.
Mhm.
Aber eben immer wie unter dem Radar. Das war ja nie irgendwie öffentlich oder.
Nicht vor den Stones oder vor.
Nee, sowas nicht. Nein, nein. Also da in Amerika, wir hatten einen Freund in Minneapolis, der selbst Folk machte. Und da haben wir dann in Clubs da gespielt oder lokalen Radiosendern und sowas mit unseren Instrumenten. Das war eben so historischer Dudelsack, Drehleier, all sowas, was die überhaupt nicht kannten.
Ja.
Aber wir sind nicht berühmt und nicht reich geworden. Das war nur, wenn man das überhaupt so statistisch erfassen kann. Also mit der Spielmannswucht haben wir bestimmt 3000 Auftritte gehabt in den 30 Jahren.
Mhm.
Hinzu kommen noch ein paar andere. Also das sind schon einige. Und da waren wir noch viel unterwegs, denke ich. So waren wir viel unterwegs, ja.
Meine Frage hat einen ganz perfiden Hintersinn.
Ja, perfiden, ja.
Eine Aktion, die hieß Literaturland Schleswig-Holstein. Und da fing es tatsächlich mit einer Karte an, die an der Wand hing und wo Lesungen sind und mit kleinen Fähnchen. Und das hat sich so weit weiterentwickelt, dass es jetzt eine digitale Übersicht gibt über ganz Schleswig-Holstein, sozusagen eine Topografie der Literatur. Und meine Kollegin Lina Bande hat diesen Weg mal nachverfolgt, von der Karte an der Wand bis zur digitalen Topografie der neuen Internetseite.
Mit einer Schleswig-Holstein-Karte auf einer Korkplatte fing vor 15 Jahren alles an. Wolfgang Sandfuchs, Geschäftsführer des Literaturhauses, bat damals Autorinnen und Autoren, sich auf dieser Karte zu verewigen. Wo kommen sie her? Zu welchem Ort haben sie einen besonderen Bezug? Eine literarische Topografie des Landes, die Verknüpfung von Menschen, Themen und Orten.
Von daher war es naheliegend, dass man in dem Moment, als ich so die ersten digitalen Dinge so mitgekriegt habe, auch die Idee kam, das müsste sich doch eigentlich auch interaktiv machen lassen. In irgendeiner Weise müsste das doch gehen. Das war kompliziert, das Geld fehlte, die Technik war noch nicht so reif.
Bis jetzt. Die analoge Karte samt Stecknadeln ist der digitalen Version gewichen. Von Flensburg bis Lauenburg, von Amrum bis Fehmarn. 61 Städte, Orte und Dörfer sind in der Karte markiert. Und so der Ausgangspunkt für eine literarische Entdeckungsreise, erklärt Projektverantwortlicher Dr. Jan Beers.
Da könnten Sie dann zum Beispiel erfahren, dass eine Dichterin im Haus sowieso gewohnt hat. Und auf diese Art und Weise könnte sich der virtuelle Spaziergang dann fortsetzen, indem die Benutzerinnen und Benutzer dann auf diese Autorin klicken, die vielleicht noch an anderen Orten gelebt hat oder zu der es Veranstaltungen gibt.
Ganz konkret könnte das so aussehen. Hinter der Nadel in Emkendorf verbergen sich Zahlen, Daten, Fakten und der Link zum Profil von Friedrich Gottlieb Klopstock. Was der Lyriker mit dem Ort zu tun hatte, verrät ein Essay. Das wiederum führt zu anderen Orten. In Kiel sorgte er zum Beispiel 1776 für einen Skandal, weil er nackt in der Förde badete. Zur Landeshauptstadt haben natürlich viele Literaturschaffende einen Bezug, auch die Poetry Slammerin Mona Harry. Und auf dem Profil der jungen Frau gibt's auch was zu hören.
Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel.
Wo durch Wolkenturmgedanken manchmal Geistesblitze zucken und vereinzelt kleine Zweifel zwischen Zauderhölzern hocken. Dort im Denkbewegungsdickicht, dort im Dunkeln, dort entstand ein Gedanke, der auf wackeligen Beinen seine Reise hier begann.
Von überall, von jeder Seite aus soll man weiterlesen können, zu anderen Orten, Menschen und Institutionen gelangen. Ein riesiges Netzwerk vom Mittelalter bis heute, quer durchs ganze Land.
Ich glaube, was unsere Seite zeigt, ist, dass Schleswig-Holstein als Literaturland extrem vielfältig ist. Es wäre, glaube ich, falsch, wenn man jetzt sich die Seite anguckt und danach mit so einer Einsatzantwort rauskommt, genau so ist die Literatur in Schleswig-Holstein.
Mehr als 150 lang recherchierte Essays sind jetzt auf der Seite. Dazu haben Jan Beers und sein Team Audios vom Literaturtelefon, Werkverzeichnisse und unzählige Fotos zusammengetragen. Fast 200.000 Euro hat das Projekt bislang gekostet, größtenteils finanziert aus dem digitalen Förderprogramm des Landes für Kultureinrichtungen. Und auch wenn das Potenzial noch groß ist, schon jetzt kann man sich beim Stöbern und Schmökern im Literaturland verlieren.
Ja, Literaturland SH. Ich weise auch gerne nochmal auf die Seite sh-kunst.de hin. Da hat man nämlich einen Überblick über die Skulpturen und die Kunst im öffentlichen Raum. Aufgrund der hohen Inzidenz hat der eine oder andere vielleicht auch eine Befürchtung. Kunst im öffentlichen Raum geht gerade in dieser Zeit immer noch. Und spazieren gehen kann man ja auch. Wo wir gerade bei Literatur waren, es gibt einen Autor, Christoph Peters, weißt du das? Bist du häufig verwechselt und hast du
zum
schon
Glück
mal
nicht, aber
hast du schon mal ein Buch vor dem
ich
gelesen?
Ich habe ein Buch schon mal gehabt und wie kann man das nett ausdrücken? Also ich habe den Zugang nicht gefunden.
Ja.
Da ging es um fernöstlich-japanische alte Keramik-Brennarten und der Meister, der das praktizierte und das Ganze in Schleswig-Holstein. Ich habe nach drei Seiten habe ich gemerkt, ich bin Keramik ist nicht meine Welt. Nein. Okay. Aber das ist witzig, wenn so ein Buch im Schaufenster liegt, flöhen, und da steht dann Christoph Peters ganz groß. Und dann wurde ich auch schon von zwei, drei Leuten mal angesprochen, die mich nicht so gut kennen.
Und du hast unterschrieben.
Ich habe gesagt, ich bin gegen Personenkult, aber ich unterschreibe gerne. Oder ich gebe gerne ein Autogramm in den Buchdeckel. Und ich kenne ihn leider auch gar nicht.
Ja.
Aber der ist ja ganz gut davor, meine ich. Er hat ja schon einige Bücher geschrieben, der Herr Christoph Peters. Was mich interessieren würde, wie oft bei ihm jemand anruft und ihn fragt, ob er Zeit hat, als Weihnachtsbaum über den Weihnachtsmarkt zu laufen. Was ich gerne mache und auch dieses Jahr wieder gerne gemacht habe, war in Büdelsdorf, die Nordart.
Ja.
Da mag ich jetzt in einigen Jahren gerne hingehen und von wegen auch draußen rumlaufen. Und da gibt es tolle Sachen zu sehen, finde ich. Das ist richtig. Das gefällt mir richtig gut.
Es ist auch extraordinär für Schleswig-Holstein, würde ich das fast sagen.
Und das gefällt mir schon gut da.
Es gab hier in der Nähe Preetz, gab es ja mal dieses Zirkusmuseum, was du
da mal... Oh, da war ich damals. Das war so wunderschön. Wie hieß er? Das war ein Journalist, der diese Sammlung gemacht hat.
Ja.
Das fehlt mir dann. Ich weiß gar nicht, wo die Sachen geblieben sind.
Unterm Dachboden hat er die Schuhe von Grock gehabt.
Ja.
Und Clown. Und also es war nicht so, dass er hatte schon ein paar Exponate,
das wo man ist, sagt, allerhand. Das ist unglaublich toll, was er hatte zum Beispiel auch von einem berühmten Clown, habe ich vergessen, der hatte ein Cello aus einem Reisekoffer.
Ja.
Und das war komplett da. Und das habe ich auch mal nachgebaut. Ich habe auch mal ein kleines Cello aus dem Reisekoffer gebaut. Bloß da kamen die Töne raus. Insofern habe ich ja. Und bei diesem Clown da in Preetz, also bei dem Koffer, da, der soll damit gespielt haben auch. Ja, weißt du, wo die Sachen geblieben sind? In welchem Fundus?
Naja, das war ja, das Gebäude gehörte zum Heimatmuseum Preetz.
Ja.
Das ist ja auch noch da.
Und ich glaube, draußen ist auch immer noch dieser Clown, der jongliert. Das ist, glaube ich, immer noch draußen an der Wand zu sehen.
Ich glaube, es gibt ja vom Zirkus Knie noch ein Zirkusmuseum. Kann sein, dass das dann irgendwie überantwortet wurde. Oder man müsste mal nachforschen, ob es noch im Keller des Heimatmuseums in Preetz ist.
Das wird natürlich,
aber ich glaube, die Sammlung ist irgendwo hingegangen.
Aber ja, die war, das war ein Panoptikum, das war unglaublich. Und ich habe auch witzigerweise in letzter Zeit recherchiert, nenne ich das immer. Also ich habe auf YouTube habe ich richtig schön recherchiert über Zirkusgeschichte, also hier die deutschen Zirkus. Und das, der Roncalli hat ein schönes Interview gegeben, der heißt ja gar nicht Roncalli.
Du weißt Bernhard nicht, Paul.
War, das bei den Nazis wurde Zirkus als nicht kulturell eingestuft. Deswegen haben die nie so Gelder bekommen können wie eben Opernhäuser, Theater oder alles Mögliche.
Ja.
War mir auch neu, wusste ich nicht. Und Zirkus ist ja auch viel Kleinkunst. Früher war es so, du sagst ein Jongleur und wenn der mal mit 5 Keulen jonglierte, dann stand man schon davor und sagte, alter Schwede. Hm. Wenn man das heute jemandem erzählt, sagt er, geh mal auf YouTube, dann macht das einer mit 9 Keulen. Und dann denkst du, ja gut.
In unserem Podcast haben wir noch eine Rubrik, die heißt Stresstest. Und zwar lese ich dafür immer Fragen vor von dem Künstlerduo Peter Fischli und David Weiss. Das sind teilweise absurde Fragen oder ins Absurde führende Fragen. Und da kannst du einfach drauf antworten, was dir gerade einfällt.
Mhm.
Und ich selber kenne die Fragen auch nicht. Ich blätter dann immer das Buch und dann mal gucken, was passiert. Was wartet auf uns in den Tiefen des Alls?
Die Unendlichkeit.
Soll ich meinen Sorgen weniger Beachtung schenken?
Das hält sich sowieso die Waage bei mir. Nö, alles gut.
Gibt es falsche Gefühle?
Na, sagen wir, die meisten Gefühle sind ja nicht unbedingt echt. Das sind immer nur Erinnerungen an irgendwelche Sachen. Würde ich jetzt mal so schnell mal auf den Tisch werfen.
Hunger ist kein Gefühl, glaube ich, ne?
Ja, super. Möchtest du noch was essen?
Nein, danke. Hätte aus mir etwas anderes werden können?
Aus dir jetzt oder aus...
Nee, immer auf dich bezogen, die Fragen.
Ach so, nee.
Soll ich im Wald eine Hütte bauen und dort allein und in Armut leben?
Nein, das will ich nicht. Ich baue mein Baumhaus im Garten und da schwelge ich dann mit Käse, Rotwein und leckeren Dingen.
Könnte man heute noch mit einer wilden, fremden Frau in einer Höhle wohnen?
Dann muss ich mich erst mal räuspern.
Mit Käse und Rotwein. Das
soll ich mitnehmen. Ja, mit der wilden Frau, weiß ich nicht. Aber in der Höhle wohnen würde ich schon mal nicht so gerne.
Ja.
Und mit der wilden Frau, das muss auch nicht sein. Man wird dann doch vernünftiger mit der Zeit. Hast du ein paar schöne Fragen gefunden.
Bin ich für Gespenster unsichtbar?
Ja, ich glaube nicht an sie. Das heißt, dann können sie mich auch nicht sehen. Denke ich nur von der Logik her.
Na, sie könnten dich schon sehen.
Ja, aber ich bin der Meinung, sie sehen mich nicht, weil sonst würde ich sie ja... Würde ich ja sonst an sie glauben müssen.
Ja, aber ich glaube auch nicht an Gott, aber ich gehe schon davon aus, nur weil ich nicht dran glaube, wenn er existiert, könnte er mich sehen.
Und deswegen gehst du Heiligabend in die Kirche. Es gibt doch so eine Geschichte von irgendeinem Wissenschaftler, der besucht wurde vom Journalisten und die sitzen auf der Terrasse und hat lauter Hufeisen an der Wand festgenagelt. Und da fragt irgendwann der Journalist, du kennst ihn so?
Ja.
Also ich kenne die Geschichte, er fragt ihn, glauben Sie, sind Sie abergläubig? Und dann sagt er, nein, aber das wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt.
Genau.
Und das finde ich wunderschön, wenn man so ein Hufeisen an der Wand hat und sagt, es wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt.
Das war der dänische Atomphysiker Niels Bohr.
Boah, du kennst Leute. Warst du bei dem auch schon mit dem Podcast?
Nee, leider nicht. Letzte Frage, denn so heißt auch dieser Band von Fischli und Weiß, findet mich das Glück?
Das hat mich schon gefunden, ja. Empfinde ich so mein Leben, ja.
Gut. Besten Dank, dass wir hier sein durften, in Rixdorf, in der Wohnküche, im Schatten der Trompetenorgel von Jericho. Und besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Bronsdorf und
freuen Sie sich über den
laufenden Weihnachtsbaum. Freuen Sie sich über die singenden Weihnachtsbaum und musizierenden Weihnachtsbaum. Jetzt haben Sie ihn ein bisschen kennengelernt. Besten Dank, Christoph Peters.
Ich bedanke mich für diesen netten Besuch.
Und an der Technik war heute Sebastian Göttlich. Tschüss.
Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.